Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch wie immer, Andreas.
Und Sebastian. Andreas, jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen geredet, aber irgendwie hast du mir noch gar nicht erzählt, wie es dir eigentlich geht.
Ja, das stimmt. Mir geht's gut, vielen Dank. Ich bin ein bisschen im Stress, aber voller Vorfreude. Ich gehe nämlich nächste Woche mal wieder auf eine Konferenz, auf einen Workshop und freue mich da sehr drauf. Ich glaube, ich hatte es irgendwann schon mal erwähnt. Das finde ich so mit das Highlight unseres Berufes. Ja. Auf Konferenzen gehen, Workshops machen, Vorträge halten, diskutieren, Vorträge hören und diskutieren. Ja. Da freue ich mich drauf. Allerdings ist noch ein bisschen Arbeit zu tun und von daher ist auch ein bisschen Stress damit verbunden, aber das ist guter Stress.
Weil, ich freue mich. Weil du auch einen Vortrag hast, nehme ich an.
Ich habe auch einen Vortrag, genau, und den muss ich noch vorbereiten. Bis nächste Woche bin da noch guter Dinge, aber es muss halt gemacht werden. Aber es ist ja immer schön, schön dann den Vortrag zu machen und dann auch was zu haben, was man dann auch wieder in Textform bringen kann. Und bin auch gespannt, was die Diskussionen da ergeben, das Feedback, die Leute, die ich da treffe. Und ja, cool. Freue mich da einfach. Das ist einfach richtig schön. Ja. Ja. Und bei dir, wie geht's dir?
Ja, auch gerade gut zu tun und heute auch irgendwie ziemlich gerädert so. Viel unterwegs gewesen beruflich und die nächste Woche wird auch nochmal hart. Und irgendwie, also heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, auf dem Zahnfleisch zu gehen. Also mal gucken, was das so gibt heute.
Unser Gespräch. Naja, das ist ja, das erfrischt ja dann deinen Geist, wenn wir uns jetzt gleich unterhalten.
Und genau. Nee, dann wird das Sprachzentrum wieder angeregt.
Sehr gut. Du organisierst einen Workshop mit nächste Woche, richtig?
Haben wir genau mit einer ganzen Reihe von Leuten zusammen. Nächste Woche ja bei euch in München.
Ja, wir verpassen uns da leider. Schade. Ja,
das war ja auch witzig, weil wir, glaube ich, beide für diesen Münster-Workshop angefragt waren und ich hätte das auch gerne gemacht, aber geht in dem Fall halt nicht, weil wir unsere eigene Tagung haben.
Genau, und ich war bei euch angefragt und hatte dabei in Münster schon zugesagt.
Ja, genau.
Wie so ist, wir werden in Deutschland umherfahren und die Welt mit unseren Überlegungen bereichern.
Ja, so ist es. Genau, was machen wir heute? Also wir haben jetzt ja in den letzten Wochen irgendwie ganz viel Sondersendungen, Politik, Interviews, Gäste, irgendwie, also so gefühlt war es ja Schlag auf Schlag, ne? Was wir eigentlich so in dem Podcast gar nicht vorhatten von Anfang an, sondern irgendwie war ja auch die Planung am Anfang, wir machen, ich weiß gar nicht mehr, alle 2 oder 3 Sendungen mal eine Sendung mit Gästen, Interviews oder was Besonderes, ne? Und irgendwie haben wir jetzt nur noch solche Sachen gemacht in den letzten Wochen und Monaten wahrscheinlich schon. Ja. Und so ein bisschen aus dem Blick geraten ist dabei eine Rubrik, die wir eigentlich auch immer gerne gemacht haben.
Die uns sehr am Herzen liegt.
Die uns eigentlich sehr am Herzen liegt, ne? Nämlich die Entdeckungen der Woche, oder?
Ja, und da haben wir uns auf Entdeckungsreise wieder begeben und ein paar Entdeckungen zutage gefördert, die wir heute uns wieder präsentieren. Da freue ich mich drauf. Zurück, back to the roots, zurück zu unseren Wurzeln fast. Wobei ich ja sagen muss, diese Sondersendungen, die habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung und ich bin geneigt, dir fast nahezu jeden Tag zu schreiben, Sebastian, wir müssen wieder eine Sondersendung machen. Und ich weiß noch nicht, in welche Richtung die gehen soll. Also manchmal müssen wir so ein bisschen schimpfen und unseren Zorn raus diskutieren. Aber gerade fühle ich mich eher wie in der Komödie, in einem Film. Ja. Wenn ich in die USA blicke und da die Vorkommnisse um diese Signal Gate betrachte, also ein.
Hast du auch schon die Nummern von denen?
Ja, stimmt. Wir laden jetzt auch einfach jemanden in unserem Podcast ein und wundern uns dann.
Hast du das heute im Spiegel gelesen? Die Überschrift war: Brauchen Sie die Nummer vom Außenminister? So sinngemäß. Der Inhalt war, dass jetzt, glaube ich, erstmal unabhängig von dieser ganzen Geschichte, der Spiegel relativ einfach an alle möglichen Nummern jetzt gekommen ist von hochrangigen US-amerikanischen Offiziellen. Da scheint es also eine größere Sicherheitslücke.
Ich habe davon gehört, ja. Tatsächlich, ja, dass aber jetzt abgesehen davon, ja. Dass also ich meine, die Frage ist ja, ob uns jemand also unsere Telefonnummern jemanden in Gruppen nimmt. Aber abgesehen davon, dass da also ja. jemand aus Versehen in ja. eine politische Gruppe gelangt worden ist, ist ja wirklich also hanebüchen zu sehen, dass die da Warplans oder Attackplans, die ja. sind sich auch nicht ganz einig, was das jetzt war, über Signal kommunizieren und diskutieren. Aber noch viel abstruser finde ich den Umgang jetzt damit.
Ja.
Und da gibt's Leute, Journalisten und Politiker aller Arten, die dann sagen, eben, das war gar kein Warplan, das war nur ein Attackplan. Und der eine sagte, es sei ja sogar zu begrüßen, dass diese Sache jetzt ans Licht kam, denn das würde Transparenz bedeuten. Und ich frage mich, also Leute, könnt ihr eigentlich in den Spiegel schauen oder hört ihr eigentlich, was ihr sagt? Und dann frage ich mich, aber das ist doch ein großer Witz. Wir sind doch in irgendeinem Film jetzt irgendwie drin. Das kann doch nicht ernst sein. Die Leute können doch nicht führende Politiker und Politikerinnen der USA sein. Also ja. jetzt ist dann irgendwann, jetzt wird's aufgedeckt.
So geht's mir auch, ja. Und das witzig ist, das ist eine ganz gute Überleitung eigentlich zu einer Entdeckung, die ich dir heute mitgebracht habe. Das kann ich ja vielleicht schon mal sagen, vielleicht in ein bisschen eine andere Richtung geht, dass zumindest einige Leute der US-amerikanischen Rechten vielleicht eine gar nicht so blöde Strategie fahren. Zumindest eine, die dann letztlich schwierig zu dechiffrieren ist, ne? Oder zu oder aufzudecken. Aber ich gebe dir recht, also wenn man das alles so mitkriegt, dann fragt man sich wirklich, was sind das für Leute, die da das Sagen haben?
Also das absolut. Aber jetzt bin ich neugierig geworden, Sebastian. Ja. Lass uns in die Entdeckung der Woche einsteigen.
Ja, Andreas. Ich habe heute, als ich, das ist eigentlich witzig, da komme ich später nochmal drauf zurück. Als ich im Zug zurück nach Freiburg saß, einen Artikel gelesen, mal wieder, aber in dem Fall online, des Philosophie-Magazins. Mhm. Und der Artikel heißt Klimaleugnung als Hyperwissenschaft. Von einem Nico Graag, den ich jetzt so nicht kenne. Den Artikel verlinken wir euch natürlich wieder zum Nachlesen in den Shownotes. Und da geht es vor dem Hintergrund der Brandkatastrophe in Südkalifornien, ne, haben wir vielleicht alle noch im Kopf, um den Versuch der Rechten und der Faschisten in den USA Zusammenhänge zum menschengemachten Klimawandel zu leugnen. Ja, deswegen kam ich da jetzt gerade drauf. Und der Autor meint halt, was man ja häufig denen vorwirft, dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse einfach sozusagen zurückweisen oder verleugnen oder verneinen würde. Ja, und er meint aber, das ist aber falsch, das ist komplexer, das ist komplizierter, worum es hier geht. Ja, stattdessen würde sozusagen vielmehr, würden bestimmte Aspekte wissenschaftlichen Vorgehens dazu instrumentalisiert, um Zweifel zu säen und den Konsens mit Blick auf solche wissenschaftliche Erkenntnisse zu untergraben. Also es würden gerade nicht wissenschaftliche Erkenntnisse direkt abgelehnt, ja, sondern es würden vielmehr die Konsequenzen wissenschaftlicher Methoden und Prinzipien, wie zum Beispiel die Skepsis, Unsicherheit und Modellkritik, so sehr übersteigert, ja, dass man auf der Basis dann Erkenntnisse delegitimieren könnte, ja, und sich gleichzeitig sozusagen als wissenschaftlicher als die Wissenschaft darstellen könnte. Ja. Das ist sozusagen der Grundgedanke. Ja. Nochmal konkret an dem Beispiel sozusagen. Ist ja klar, das wissen wir ja alle, ne, dass die Klimaforschung seit langem eigentlich einen Zusammenhang zwischen menschengemachten Klimawandel und Katastrophen wie denen in Kalifornien herstellt, ne? Und dann versuchen die eben sozusagen sowas zu sagen wie, naja, die globale Erwärmung ist halt eine Theorie und keine Tatsache. Ja, also da wird halt etwas versucht zu repositionieren. Und dann wird versucht, die Unsicherheiten in der Klimawissenschaft als den entscheidenden Aspekt sozusagen in den Diskurs einzubringen und den Diskurs dadurch eben zu verschieben. Ja. Das ist sozusagen der Kern dieses Papiers.
Mhm.
Und jetzt natürlich die Frage an dich, Andreas. Mhm. Was sagst du dazu?
Ja. Ja, vielleicht muss ich erst noch mal nachfragen. Ich hatte jetzt immer so ein bisschen gewartet darauf, dass da jetzt noch eine positive Wendung draus kommt. Oder
ja, die kommt auch, aber vielleicht, ja, die vielleicht kriegst du die ja auch, kriegst du die ja selber.
Die selber hin. Ja. Ein guter Lehrer bist du. Ja, das scheint mir ja erstmal, so wie du es jetzt berichtet hast, eine ganz sinnvolle Analyse erstmal zu sein, die darauf hinausläuft zu sagen, so Klimaleugner oder die Rechtspopulisten der Welt, jetzt in dem Fall in den USA, die rütteln oder die fokussieren auf die Unsicherheit, die mit Wissenschaft immer auch verbunden ist, die ja selber auch den Motor der Wissenschaft ausmacht, also wir sind irgendwie unzufrieden mit vorigen Experimenten und Überlegungen und sehen da noch eine offene Lücke und deswegen macht man noch ein besseres Experiment, kann aber aus vielen Gründen auch falsch sein und wir müssen immer weiter überlegen. Und wenn ich das jetzt recht verstanden habe, sagt der Text, ja, die Klimaleugner, die fokussieren da drauf und rütteln so an den Grundfesten der Überzeugung und bei uns Lesern und Leserinnen bleibt der Eindruck, Klimaleugnung ist genauso valide wie, oder die Leugnung des Klimawandels ist genauso valide wie gültig wie das Festhalten daran, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt.
Ja, er geht noch ein bisschen weiter. Also er sagt sozusagen diese, die es in Anführungsstrichen geschickt machen, die würden nicht mal die Interpretation sozusagen derjenigen, die einen solchen Zusammenhang konstatieren, jetzt in Frage stellen. Aber sie würden eben ganz stark herausstellen, es ist eben nur eine Interpretation.
Ja.
Wir wissen das doch alle gar nicht. Deswegen zum Beispiel auch diese, hört man ja auch häufig, ne? Diese Rufe nach, wir brauchen ja erstmal noch mehr wissenschaftliche Forschung. Ja, bevor wir das wirklich sagen können, dass das so ist. Das hört man ja auch ganz oft. Und das würde genau darauf letztlich beruhen. Ja.
Ja.
Und sei sozusagen, also von daher geschickter. Es geht nicht mal darum zu sagen, Klimawandel leugnen ist okay. Das folgt dann vielleicht bei manchen daraus, ja. Sondern, naja, gut, das ist halt eine Interpretation, aber die ist total unsicher. Wir brauchen mehr Forschung. Ja.
Ja. Genau. Ja, super. So hatte ich es verstanden. Und das scheint mir als Analyse dessen, was passiert, wenn jemand genau diese Strategie fährt, durchaus plausibel zu sein. Also scheint überzeugend zu sein. Denn was passiert oder was infolge dessen dann passieren kann, ist, dass jemand, der sich eben nicht mit Klimawandel und Klimaforschung und auch wissenschaftliche Methode auskennt, dann erstmal ankennt, ja stimmt, kann man ja gar nicht so genau sagen. Und wenn es mir dann noch in Kram passt, dass ich eh meinen großen Truck weiterfahren will oder mich nicht ändern will und auch meinen Fleischkonsum nicht ändern will, dann kann ich sagen, ja, also ihr wisst es ja auch nicht besser als ich, also kann ich das weitermachen. Das scheint mir als Analyse durchaus richtig zu sein und auch, glaube ich, gefährlich zu sein. Vielleicht gefährlicher, als wenn jemand daherkommt und sagt, schau mal, ich habe hier Belege dafür, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt. Dann kann man, setzt wieder voraus, man hat eine gemeinsame Sprache, aber dann kann man das eben kritisieren und mit dem wissenschaftlichen Konsens entkräften. Das scheint viel perfider zu sein, weil es weil es uns eben die sagen beide Sichtweisen gleichwertig betrachtet. Und ich glaube, das ist ein ähnlicher, also deswegen ist schon interessant, dass du es auch auf anderen politischen Bereichen beziehst oder da Parallelen siehst. Ich glaube, das ist das Gleiche, was auch mindestens hierzulande, aber auch sicherlich auch global passiert, wenn man sagt, naja, man muss halt die Rechten, ist halt auch eine Meinung, die muss man halt auch akzeptieren. Wenn jemand herzieht, wir müssen ja toller über Ausländer, geflüchtete Menschen, dann müssen wir das halt, da müssen wir irgendwie tolerant sein und vielleicht mal mit denen reden. Es scheint ja ein ähnlicher Mechanismus zu sein, der letztlich dazu führt, dass uns irgendwie so die Basis dessen, worüber wir reden, also ein Objekt, über das wir reden, und worüber wir uns dann streiten kann, entzieht. Das haben wir nicht mehr, das Objekt. Ja. Und man ist auch gar nicht mehr in der Bringschuld zu sagen, doch, also Klimawandel, menschengemachten Klimawandel gibt es nicht. Ist man ja dann nicht mehr in der Bringschuld, wenn man einfach sagen kann, ja, aber so richtig, ob es den gibt, wissen wir nicht.
Ja, genau, also, genau. Das ist genau, glaube ich, der Punkt an dem Artikel, ne? Dass es eben viel gefährlicher ist, ne, als zu sagen, Wissenschaft ist Quatsch. Ja, das wird ja häufig so dargestellt, ne, dass viele Leute machen das dann vielleicht auch, ja. Das wird dann daraus vielleicht im Diskurs, ne, dass dann manche Leute, das ist doch eh alles Quatsch, ne, was sie da glauben, bewiesen zu haben, ja. Aber darum geht's eigentlich gar nicht. Die Strategie ist eben, wie du sagst, perfider, ja, geschickter, ja, letztlich. Und es verweist halt letztlich, und da wird's aber dann halt schwierig, ne, auf ja ein schwieriges Wissenschaftsbild, ne, weil was da dahinter steckt, ist irgendwie so ein ganz harter Positivismus, ne, es geht eigentlich nur um Beobachtung, ja, und Beobachtbares letztlich, ja, was man da aber sieht, und das wäre jetzt, ich weiß nicht, was du davon hältst, sozusagen die positive Wendung aus der ganzen Geschichte.
Sehr gut, ja.
Dass man hier eigentlich wieder mal sehen kann, welche praktische Relevanz Philosophie, in dem Fall sogar Wissenschaftstheorie, ja, wo man jetzt ja vielleicht erstmal denken würde, oh je, weil theoretisches Gelaber, ja. Aber welche praktische Relevanz das eigentlich hat. Denn um das Ganze zu verstehen, dass das vielleicht ein schwieriges Wissenschaftsbild ist, dass das eigentlich nichts damit zu tun hat, was moderne Klimawissenschaft heute macht, wie sie funktioniert, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert, müsste man sich ja auch mit so Grundsatzfragen wie zum Beispiel nach dem Verhältnis von Daten, Modellen, Theorien, Fakten, Prognosen, wenn wir von Klimawissenschaft sprechen, auseinandersetzen, ne? Um verstehen zu können, was da dahinter steckt, was sozusagen die konträren Positionen sind, und inwiefern eben diese Hyperwissenschaft, wie der Autor das benennt, was da betrieben wird, vielleicht, sagen wir mal, gelinde eine schwierige Position oder auf einer schwierigen Position beruht. Ja. Und das wäre doch sozusagen jetzt positiv gewendet eine Aufgabe der Philosophie, ne, sich in diesen Diskurs einzumischen und klar zu machen, warum das eigentlich schwierig ist. Oder was sagst du dazu?
Hört sich sinnvoll an. Und also ganz viele philosophische Sparten, die Wissenschaftstheorie hast du genannt, das eben philosophische Nachdenken, was Wissenschaft überhaupt ist, wie sie vorgeht, welchen Status die Aussagen haben, aber auch sowas wie Erkenntnistheorie. Zum Beispiel, er hängt ja mit eng zusammen auch innerhalb der Philosophie, aber eben auch so Fragen, zum Beispiel, welchen Erkenntniswert hat denn ein wissenschaftlicher Konsens? In Klammern, auch wenn er mit einer immer anzunehmenden Unsicherheit verbunden ist.
Ja, genau.
Welchen Erkenntniswert hat er denn? Kann ich mich da drauf denn verlassen? Kann ich da wirklich genuin was rausziehen? Auch wenn es Leute gibt, die auf die Unsicherheit verweisen, die da drin steckt und so. Also insofern ja. Ich hatte jetzt eher an sowas gedacht wie, dass man auch eine Aufgabe der Wissenschaft selbst zuschreibt. Wenn die nämlich sich gegenüber sieht solchen Aussagen, die dann kommen und sagen, ja, aber ihr ist ja auch noch, ist halt eine Theorie und mit Unsicherheit behaftet, was sie da über den menschengemachten Klimawandel sagt. Also wenn das die Situation ist, in der sich die Wissenschaft befindet, dann könnte es hier auch herausgefordert werden, ja, das ist vielleicht das, was du sagst, eben dann deutlich zu machen, es gibt diesen Konsens, machen Sie.
Ja, das ja, wird ja, immer ja, wieder gesagt. Klar.
Aber auch deutlich zu machen, wie gehen wir denn vor und welche Sicherheit oder Gewissheit kann denn unsere Methoden bringen und wie gehen wir um mit der Unsicherheit? Wo spielt die überhaupt eine Rolle im wissenschaftlichen Prozess? Eben, es ist der Motor für neue Forschung, für neues Experiment und so weiter. Das ist letztlich die Parallele in der Wissenschaft zu dem, was du jetzt der Philosophie eigentlich gesagt hast. Aber könnte man da auch überlegen, wie das zu adressieren ist, innerhalb der Wissenschaft, also von der Wissenschaft kommend nach außen. Aber da gibt es ja viele Formate auch. Aber ich glaube, das lässt nochmal drauf, oder müssen wir nochmal überlegen eigentlich, welche Formen und Formate es geben muss, dann darauf zu antworten, wissenschaftsintern.
Genau, ich glaube auch, dass das wie so oft, und da ist dann tatsächlich doch ein Anschlusspunkt zu meiner zweiten Entdeckung der Woche, aber das machen wir dann nach deiner, dass das wie so oft eine Frage, wie du schon sagst, des Formates, der Kommunikationsmöglichkeiten ist, weil das natürlich schon auch sehr tiefgreifende Fragestellungen und Probleme sind, von denen vielleicht auch erstmal gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, welche eben dann praktische Relevanz sie haben. Ne? Nämlich dann genau in solchen Fällen, wenn eben bestimmte Bilder von Wissenschaft instrumentalisiert werden gegen Wissenschaft. Letztlich, so muss man es ja ausdrücken. Ne? Das scheint mir, also wie man das eben auf eine ähnliche Art und Weise, wie das diese Leute machen, na, letztlich kommunikativ in den Diskurs einbringen kann, na, um es nachvollziehbar und verstehbar auch zu machen. Das scheint mir ein Hauptproblem oder ein wichtiges Problem zu sein.
Absolut. Ja. Kein Dissens. Die Frage neben den Formaten ist auch, kommt mir gerade, wer denn eigentlich dann dafür verantwortlich ist im Sinne von, wer das umsetzen kann und soll. Ist es auch noch eine Aufgabe der Wissenschaft, dann in die Öffentlichkeit hineinzugehen und sich dann vielleicht auch im zweiten Schritt um die Umsetzung auch
Das heben wir uns auf für meine zweite Entdeckung, okay?
Ich führe dem schon voraus. Ja. Okay, also da bin ich ja gespannt auf deine zweite Entdeckung. Finde ich aber einen super Text. Ich habe ehrlich gesagt etwas mitgebracht oder gefunden, was in eine ganz ähnliche Richtung, nicht ganz geht, aber sich vielleicht auch damit verbinden lässt.
Mhm.
Jetzt stell dir mal vor.
Oh nee, jetzt geht das wieder los.
kein Fragenfang. Fragenfang. Aber stell dir mal vor, ist wirklich jetzt so die Frage nach deiner Einschätzung. Ich komme daher und sag du, Sebastian, jetzt hier Ukraine-Krieg, da habe ich jetzt eine Lösung. Ja, klar, da diskutieren sie ewig rum. Ich weiß, wie man mit dem Putin umgeht. Ich kann es lösen. Gibt da andere, die das sagen.
Es gibt ein paar Stimmen, die das behaupten.
Mit Blick auf die USA. Aber wenn ich dir das jetzt so sage, ich kenne mich mit solchen Typen aus. Wie würdest du da erstmal drauf reagieren? Also
sagen, okay. Also erstmal wäre ich, glaube ich, gespannt zu hören, was du mir jetzt zu sagen hast. muss ich ehrlich sagen.
Aber du, das finde ich löblich und auch die einzig vernünftige Einstellung und zu hören, was ich zu sagen habe. Aber wenn ich dir jetzt sozusagen zu ein paar Sachen, vielleicht eben auch wissenschaftlicher Art, zum Beispiel auch, darum passt es ganz gut zu dem, was du gesagt hast, zum Klimawandel, wenn ich dir da mit einfachen Rezepten herkomme.
Mhm.
Bin gar kein Klimawissenschaftler, arbeite auch in den seltensten Fällen empirisch, also mit Experimenten und Zahlen und Statistik. Aber dann komme ich daher und sage, das verhält sich so und so. Also vielleicht ähnlich auch mit so einem Anspruch, die Wissenschaft, die sagt das eine, aber ja, ich habe da so ein bisschen mal gegoogelt und ChatGPT benutzt. Jetzt müssen wir das machen.
Dann wäre ich skeptisch.
irgendwann würde so ein gewisses Skepsis geben. Ja. Wir kennen solche Fälle, glaube ich, zu Genüge aus den vergangenen, ja, inzwischen 5 Jahren zu Corona und der Pandemie wussten ja auch ganz viele Leute Bescheid, was da zu tun ist. Und wir hatten ganz viele Virologen. Fußball ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Fall. Da wissen auch alle ganz genau, wie jetzt.
Mir fallen noch Initialien ein dazu. Ihr könnt dann raten. Vielleicht machen wir dazu mal eine Umfrage, wen ich gemeint habe. Muss ich kurz überlegen. RDP. Ja.
RDP, ja.
Er wäre okay. Auch noch ein Fall für einfache Lösungen.
Genau. So. Und jetzt habe ich einen Text gefunden und der sagt, ja, pass auf, solche Fälle, das sind Fälle von epistemischer Hybris. Also, wie kann man das denn sagen? Okay. Ja, sowas wie Überheblichkeit, epistemische Überheblichkeit. Mhm. Und der Text ist von einer italienischen Philosophin, Francesca Pongiglione, geschrieben, der sagt, ja, das ist ein ganz besonderes Phänomen und das finden wir eben in so Beispielen, wie ich sie gerade genannt habe. Sie hat auch noch so ein paar andere Beispiele, die nennen Know-it-alls, ja, also Leute, die irgendwie über alles wissen. Sie nennt dann auch noch das Beispiel von dem Tennisspieler Djokovic, der wohl mal ein Buch geschrieben hat vor ein paar Jahren und in dem er sagt, dass Gluten, Gluten für alle schlecht ist, unter anderem verursacht Krebs und eine Menge andere Erkrankungen. So, und das hat er in einem Buch beschrieben. Und die Idee ist jetzt, dass eben epistemische Hybris gleichbedeutend ist mit sich selber auf der gleichen Stufe wie Experten sehen. Mhm. Also ich sehe mich jetzt sozusagen auf der gleichen Stufe. Ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert, wie der Ukraine-Krieg zu lösen ist und ich habe jetzt die Lösung dafür. Und das finde ich irgendwie ein interessantes Phänomen oder eine interessante Beschreibung. Ich sage gleich, die Autorin unterscheidet es auch noch von anderen Phänomenen, die vielleicht so ähnlich klingen.
Das wäre nämlich jetzt meine erste Intuition. Ich hätte da sofort jetzt was.
Mich würde es mal interessieren, ob du mit dem Begriff oder mit diesem Phänomen, was wir jetzt so herausgreifen, also vielleicht an den Beispielen, du damit was anfangen
kannst. Mit dem Phänomen kann ich was anfangen. mit dem Phänomen kann ich was anfangen. Aber mir ist sofort durch den Kopf gegangen, was ist denn mit eben solchen Diskussionen, die wir mit unseren Freunden, mit Verwandten, mit Bekannten, zum Beispiel über den Ukraine-Krieg haben. Und zwar einfach nur als zum Beispiel Zeitungsleser. Mhm. Also natürlich haben wir nicht die Expertise derer, die dann vielleicht damit befasst sind, tatsächlich solche Konflikte zu lösen. Aber wir diskutieren doch häufig so, da müsste man jetzt das machen oder hätte der doch das gesagt. Ich meine, das machen wir ja auch, ne, wenn wir uns in unseren politischen Sendungen über Herrn Merz und die CDU echauffiert haben oder was weiß ich, ne, worüber echauffiert haben. Obwohl wir ja und das jetzt um Gottes Willen nicht falsch verstehen, die Hintergründe natürlich auch nicht kennen, ja, und was damit vielleicht eigentlich bezweckt wäre und so weiter und so fort, ja. Also da keine Experten sind auf diesem Gebiet. Mhm. Ne?
Ja.
Also
sind wir das Paradebeispiel für epistemische Hybris?
Genau, das wäre jetzt meine Frage dann, also meine Rückfrage gewesen, ob wir jetzt eigentlich hier die Nummer einstampfen können.
Alles falsch. Ich habe da mal gegoogelt, das stimmt nicht. Das ist ein valider Punkt, sehr gut. Ich habe eine ähnliche Rückfrage in den Text, aber vielleicht würde ich sagen, der Text würde den Einwand zurückweisen, indem er sagt, naja, es geht nicht um sozusagen Einschätzungen, die wir als gebildete Leserinnen und Leser von Tageszeitungen und Social Media haben, weil wir da nicht weil wir zwei Dinge, glaube ich, nicht tun. Erstens, wir haben nicht den Anspruch, jetzt die Lösung im Gegensatz zu den Experten und Expertinnen gefunden zu haben, wie dieses Problem Corona, Ukraine zu lösen ist. Sondern ich würde sagen, doch oft ist es so, dass wir sagen, Leute, die müssten mal in diese Richtung denken, sondern eher als Vorschlag, als Hinweis. Ich will nicht abstreiten und ich nehme mich da selber auch nicht aus, dass es nicht auch schon
ich mich auch nicht gab.
Ja, genau. Wir sind vielleicht als Philosophen auch besonders geeignet dafür. Aber dass man sozusagen so den richtigen Weg zur Lösung eines Problems findet. Aber ich glaube, bei der Idee der epistemischen Hybris, zumindest als eigenständiges Phänomen, kommt noch was anderes hinzu. Das ist nämlich die Beobachtung, dass Menschen, die diesen Charakterzug tragen oder die eben epistemische Hybris aufzeigen, dass die durchaus sich eine gewisse Pseudo-Expertise aneignen. Die sagen also nicht, ich habe jetzt Zeitung gelesen, das wäre jetzt noch ein Vorschlag, sondern Corona, jetzt lass mich mal googeln, ich schaue am Nachmittag rein und jetzt bin ich auf der Ebene von Experten. Ich bin nicht auf der Ebene meiner Peers, also meiner gleichgestellten Menschen, also epistemisch gleichgestellt im Sinne eines Erkenntnisses, da habe ich die gleichen wie du, sondern ich habe jetzt einfach mal den wissenschaftlichen Konsens, wie wir vorher hatten bei deinem Beispiel, den habe ich mal auf die eine Seite gestellt, habe jetzt selber mich mit den Daten beschäftigt, was ich so im Internet finden konnte oder in einem Buch. Und jetzt bin ich auch Experte. Obwohl ich vielleicht keinerlei, also das sage ich nicht, aber das müssen wir hinzufügen, obwohl die Person eben keinerlei methodische Expertise hat, vielleicht auch gar nicht Bescheid weiß über den Status wissenschaftlicher Aussagen, wie sie generiert worden sind.
Ja, das wäre jetzt in dem Beispiel so, aber darf ich nochmal reingrätschen?
Grätsch rein, ja.
Weil, also, die Unterscheidung wird mir noch nicht ganz klar. Also das mit der, wenn du das jetzt auf das Wissenschaftsbeispiel beziehst, dann schon, ja. Aber wir reden ja auch, reden wir tatsächlich jetzt in Anführungsstrichen nur über Wissenschaften? Weil ich habe jetzt gerade tatsächlich eben politische Entscheidungen, weil du ja auch so angefangen hast, ne? Ukraine-Krieg, ne? Wie lösen wir die Krise und so weiter, habe ich eher sowas im Kopf gehabt. Und dann ist mir die Unterscheidung nicht mehr geil. Also wodurch drückt sich denn dann diese Hybris aus in dem Sinne, dass ich mich zum Experten erhebe, wenn ich am Stammtisch sitze und eben, ja, den müssten wir jetzt mal richtig zeigen, wo es lang geht, gell, weil der hat ja keine Ahnung. Gell? Jetzt, ja, aber weißt du, also, das ist doch, oder das wäre doch in diesem Sinne ein mich zum Experten machen, oder nicht?
Das stimmt. Vielleicht ist es aber nochmal ein anderes Phänomen. Vielleicht müssen wir das nochmal in eine andere Schublade stecken. Vielleicht müssen wir überlegen, was ist denn da die Überheblichkeit, in die man sich reinstellt, dass Akteure, also handelnde Personen, jetzt in der Politik oder sonst wo, dass die nicht den klaren Blick haben, den wir am Stammtisch haben. Ja, also wir wissen genau, wie man mit solchen Fratzen umgeht. Ja, ich glaube, bei dieser Geschichte, die ich jetzt gefunden habe, geht es tatsächlich mehr um so Fakten, die mit Wissenschaft herausgefunden werden kann. Insofern hast du völlig recht, ich habe das falsche Beispiel gewählt, das kommt auch nicht im Text vor. Es sind eher so Beispiele, wo jemand vorgibt und ich als wissenschaftliche Expertise zu haben.
Okay.
Ich erzähle das deswegen und das ist, glaube ich, deswegen auch wichtig, weil die Autorin damit auch besondere Gefahren verbunden sieht. Vielleicht wird es aber nochmal an einem anderen Punkt deutlich, den sie macht. Sie sagt, was da im Prinzip vorherrscht, ist sowas wie so eine Hyperautonomie. Also eine übertriebene Vorstellung von Autonomie, die sagt, pass auf, du musst immer für dich selber denken. Also Zeugs einfach von anderen übernehmen, wie man das Coronavirus einhegt. Vielleicht dann auch, dann passt wahrscheinlich so Ukraine nicht, aber wie man sich richtig ernährt, wie man gesund bleibt bis ins hohe Alter. Das ist etwas, wo ich selber bei Instagram nachschauen kann und dann die Lösung habe. Bei Joko. Es gibt den Trend auf Instagram, dass jeder hin zum Kunst alle möglichen Gesundheitstipps weiß. Ich bin da nicht ganz befreit. Ich gucke auch so ein paar Fitfluencer an und hol mir da so ein paar Tipps über über bestimmtes Training und so weiter.
Dann empfehle ich dir, wenn ich da ganz kurz, vielleicht können wir das auch in die Shownotes packen, eine der letzten ZDF Magazin Royal Sendungen, da ging es nämlich genau darum bei Böhmermann.
Ja, tatsächlich. Hab auch schon andere sagen können. Also, so eine Hyperautonomie. Die Autorin sagt, es ist nicht Hyperautonomie, aber der Prozess ist gleich, nämlich und auch der wie soll ich sagen, Fehler oder der epistemische Fehltritt, den wir hier begehen. Und der besteht nämlich, sagt sie, darin, bei so dieser Vorstellung einer Hyperautonomie, darin, dass ich durchaus ein kritischer Denker und eine kritische Denkerin, also eine autonome Denkerin und Denker sein kann, auch wenn ich mich auf das Urteil, auf das Zeugnis, auf die Expertise anderer verlasse. Ja. Ich muss nicht die Evidenzen selber prüfen und die ich mir dann aus Instagram und TikTok ziehe, sondern ich kann natürlich auch kritisch mit den Expertinnen und Experten umgehen. Mhm. Aber die Vorstellung bei dieser epistemischen Hybris ist eben, ich bin nur ein autonomes, selbstbestimmtes Wesen, ein richtiger Denker und eine richtige Denkerin, wenn ich mich mit den Evidenzen, mit den Belegen für, ja, Klimawandel ist da vielleicht eben doch ein gutes Beispiel, selber auseinandersetze. Und das kann ich tun und da kickt dann die Hybris ein, auch wenn ich einfach einen Nachmittag oder ein paar Tage lang so ein bisschen recherchiere. So, und ich glaube, das ist der Punkt. Vielleicht ist aber das, was du sagst, eben ja im ethischen Bereich, also in Bezug auf Handlungen, eine ganz ähnliche Überheblichkeit. Also wenn ich mein am Stammtisch sagen zu können mit dem Putin, der müsste man jetzt einmal dort die Ohrwatschelung ziehen.
Ja, das macht es mir jetzt ein bisschen verständlicher und nein, auf der anderen Seite auch doch wieder nicht. Und zwar deswegen, also du hast jetzt ja letztlich davon gesprochen, es geht um Tatsachen. Und es geht um eine gewisse sozusagen Ablösung von zuverlässigen Quellen, letztlich. Oder einfach um meine eigene Entscheidung, was ich für Hinweise, für Evidenzen, für Tatsachen dann gelten lasse. Mhm. Aber da ist dann, und deswegen ist dann doch wieder die Frage, ob zum Beispiel das Ukraine-Beispiel auch zutreffend ist oder auch andere Beispiele, ja. Weil sich ja alle möglichen politischen Debatten, aber auch Entscheidungen natürlich auch auf, nicht alle möglichen, sondern eigentlich alle, auch auf Tatsachen beziehen. Und häufig hört man doch solche Sachen wie, ja, aber das ist doch einfach falsch, was er sagt, was sie sagt. Aber woher nehme ich denn das? Da wäre jetzt die Frage, ne? Also solche Geschichten wie, jetzt müsste ich ja was aus den Fingern schlitzen, aus den Rippen schlitzen mit Bezug auf den Ukraine-Krieg. Weiß ich jetzt nicht. Gibt's ja auch Leute, also Selenskyj sagt irgendwas, bezieht sich auf eine Tatsache, ja, und dann heißt es am Stammtisch, es stimmt doch einfach nicht. Ja, und damit wird sozusagen die ganze Entscheidung, die sich auf diese Aussage über eine Tatsache bezieht, sozusagen dann auch in Zweifel gezogen und sich in diesem Sinne doch auch als Experten erhoben. Oder verstehe ich es falsch?
Ja, ich würde so ein bisschen weggehen, Sebastian, von diesem Beispiel. Ich glaube, das führt zu anderen Problemen.
Dann nehmen wir was anderes. Nehmen wir Corona.
Ja.
So, ne? Da gab es doch häufig so Aussagen.
Nehmen wir Corona, ja.
Ja. Da gab es doch häufig so Aussagen wie, da stimmt doch gar nicht, dass die Krankenhäuser überlastet sind. Da ist doch gar nichts.
Und, oder eher sowas wie, das ist nichts anderes als eine Grippe. Das habe genau. ich festgestellt, weil die Krankenhäuser sind gar nicht überlastet.
Genau.
Das ist so ein Beleg und das ist so wie eine Grippe, weil alle, die ich kenne, die sind da 3 Tage mit Fieber im Bett und dann geht's ihnen gut.
Ja.
Das heißt, was man da machen muss, ist ein paar Aspirin nehmen. Sagen
genau.
wir mal. Oder genau. irgendein Schmerzmittel so. Und das genau. ist jetzt der Punkt. Und epistemische Hybris, glaube ich, kommt dann ins Spiel. Und ich glaube, man kennt das Phänomen schon, wenn man dann mit dem Anspruch auftritt, ja, was jetzt die Virologen und Virologinnen sagen, klar, ist das eine, aber das ist so ähnlich, wie du es vorher in deinem Text berichtet hast, oder wie der Autor da sagte, das ist halt auf gleichem Rang wie das, was ich herausfinde. So, das ist auf dem gleichen Rang, also gleichwertig, und ich kann das eben auch vorbringen. Jetzt ist es so, dass diese Einstellung oft, finde ich, wenn man Corona denken, doch oft verbunden war mit so ein bisschen so der Haltung, die da oben, die wollen uns verarschen, wenn ich das jetzt hier mal im Radio so sagen darf. Also die lügen uns an, die wollen irgendwas anderes mit uns machen. Und die Idee jetzt des Textes ist zu sagen, ja, das ist eine eigene Art eines epistemischen Fehlers, also eines Fehlers in unserem Erkenntnisapparat. Das gibt's auch, eben so Conspiracy Thinking, ja, so Verschwörungsdenken, das gibt's auch. Und es gibt auch sowas wie einfach arrogantes Denken. Und das ist beides aber mit weiteren Phänomenen verbunden. Also so eine Haltung, eine arrogante Haltung, ich weiß es besser. Oder eben so eine Verschwörungshaltung, die da oben, die wollen mir Falsches. Aber jetzt habe ich mal selber gedacht, ja, das kann ich.
Ja, ja, ja.
Und ich kann das selber herausfinden, indem ich Instagram und meine Nachbarn befrage. Das kann ich herausfinden. Aber die Autorin sagt, an dieser Hybris ist nichts Aggressives dabei. Da ist auch nichts Verschwörungsmäßiges dabei. Ich kann das ganz allein für mich in meinem Kämmerchen tun. Und genau. da wäre jetzt für mich eher so die Frage, ob das denn wirklich so ist. Mir scheint, dass dieses Phänomen der Hybris doch immer auch verbunden ist mit so doch irgendwie einer gewissen Aggressivität gegenüber anderen und mit einer gewissen Motivation, sich als überlegen herauszustellen oder so ein Wir versus die hinzustellen. Also wir, die Eigentlichen, die Bürger und die da oben, die Politiker, die uns Böses wollen. Da frage ich mich, ob sich's wirklich so rauskristallisieren lässt als so ein friedliches, einfach bisschen mich überschätzen, eine gewisse Überheblichkeit, ob es nicht faktisch doch immer eher verbunden ist
mit sowas
Aggressiven.
Ich glaube, da haben wir keinen Dissens, Andreas, weil das war jetzt auch gerade so, als du da weiter erzähltest und ich darüber nachdachte. Also, ich hole vielleicht noch ein bisschen aus. Also ich glaube, eine Intuition, die ich damit habe, die dieses Konzept eben schwierig für mich macht, weiterhin ist, glaube ich, daraus folgen könnte, dass wir alle ziemlich oft epistemische Hybris zeigen. Und ich glaube aber, dass das aber nicht zutreffend ist, weil, und jetzt kommt der Punkt, den du auch gesagt oder den ich jetzt daraus gehört habe bei dir, weil es schon auch eine Frage ist, sozusagen, was ich damit mache. Also es ist auch gar nicht primär relevant, ob ich denke, dass ich den gleichen Status wie ein Virologe habe in epistemischer Hinsicht. Ja, wenn ich das im stillen Kämmerlein mache, ist es völlig egal. Wenn ich aber sozusagen damit hinterher noch einen Diskurs maßgeblich mitbestimme, dann wird es natürlich schwierig. Und dann haben wir auch den Anknüpfungspunkt jetzt zu dem, was ich dir vorher vorgestellt habe. Mhm. Ja?
Ja.
Dann ist es relevant.
Ja.
Dann ist natürlich die Frage, ob das mit Hybris jetzt gut umschrieben ist, also ob das ein guter Begriff ist, um das Phänomen zu beschreiben. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich gerade drüber nachdenke. Ne?
Lass mich da nur eine Sache noch,
noch
anschließen,
klar.
genau daran und dann noch eine halbe Sache danach.
Ja.
Also es ist tatsächlich so dass laut der Autorin daraus dann besondere Gefahren drohen, die nicht drohen, wenn wir so einen knallharten Verschwörungstheoretiker vor uns haben, der einfach oder vielleicht auch einen knallharten Klimaleugner, Klimawandelleugner irgendwie vor uns haben. Da ist die Parallele zu deinem Text auf jeden Fall da. Denn die Gefahr, die mit epistemischer Hybris einhergeht, ist gerade die, dass jemand dann auch wissenschaftliches Sprech drauf hat und eben dann nicht irgendwelche obskuren Quellen oder eine eigene Wissenschaft sozusagen heranzieht, nee, sondern schon die Sprache spricht, auch vielleicht so ähnlich wie die Klimawandelleugner dann wissenschaftstheoretische Sprache, Unsicherheit und so verwendet und dann gerade dadurch sich Legitimität holt und sagt. Und andere Leute denken, ah ja, der hat ja wirklich recherchiert, der kann also ein paar Quellen nennen. Tatsächlich, der Djokovic in dem Beispiel, der hat wohl in seinem Buch, ich habe das jetzt nicht gelesen daraufhin, aber schon auch irgendwelche Harvard-Studien zitiert, aber hat kompletten wissenschaftlichen Bullshit erzählt.
Genau.
Das Wort darf man erzählen, das ist philosophischer Sprachgebrauch, Klammer zu. Ja, hat... Und das ist eine besondere Gefahr, weil der Leser, die Leserin dann denkt, ah ja, die hat ja Studien zitiert das hört sich schon auch wissenschaftlich an und dann eher geneigt ist, das dann zu glauben. Und das ist eine besondere Gefahr dabei.
Und das, genau, und das ist mir tatsächlich auch in der ein oder anderen Corona-Diskussion zur Hochzeit aufgefallen. Dass da medizinische Fachtermini benutzt wurden, ja, um genau diesen Anschein zu erwecken.
Ja, genau. Ja.
Genau, das ist ja das, für, also aber das deutet ja auch so ein bisschen, glaube ich, darauf hin, was wir jetzt gerade besprochen haben, ne?
Ja.
Dass es eben schon ist, also entscheidend dafür dafür, dass es gefährlich wird, ist letztlich eine kommunikative Handlung und eine Außenwirkung, die ich damit erziele. Ja.
Genau.
Ich kann mich für den größten Experten in allem halten. Wenn ich das, wie du das gesagt hast, im stillen Kämmerlein mache, ja, so what? Ja.
Ja. Ja. Genau. Und die nicht nur der auch die Art und Weise, das dann vorzutragen, eben als vermeintlich unterstützt durch wissenschaftliche Daten. Ich glaube, da ist eigentlich eine interessante Verbindung zu dem, was wir vorher bei deinem Text besprochen haben. Denn man könnte ja diese Right-Wing, rechtsgelasteten, rechtspopulistischen Klimawandelleugner, denen könnte man eigentlich vorwerfen, dass sie epistemische Hybris ausdrücken, weil die vermeintlich wissenschaftlichen Sprech benutzen, zu sagen, das ist eine Theorie, Wissenschaft nutzt Theorien, aber eine Theorie ist halt eine Theorie, das ist nicht Wissen.
Ja.
Also, und ich habe, es gibt auch andere Theorien, so viel muss man ja gar nicht, so weit muss man dann gar nicht gehen, sondern man kann einfach den Zweifel zählen. Aber dass eine Theorie was anderes ist als im Alltagssprachgebrauch, vielleicht eine Theorie, wo wir eine Vermutung haben, damit meinen wir, ich habe eine Vermutung, ja, wie das sein könnte in der Welt, aber dass eine Theorie natürlich eine Welterklärung ist, die in der Wissenschaft, die unterstützt ist durch Beobachtung und Experimente und sich erhärtet und viel, viel mehr erklären kann als jetzt meine Vermutung über, wie sich es in der Ukraine verhält oder so. Das ist dann damit nicht ausgedrückt oder wird dann nicht gesehen. Und deswegen könnte man eigentlich die zwei Texte ganz gut verbinden und epistemische Hybris als Erklärung für das Phänomen, was du verwendet hast, heranziehen. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Ja, das finde ich auch, das finde ich eine gute, da finde ich ja sowieso, ich finde es immer wieder spannend und auch witzig, dass wir nicht voneinander wissen, was wir uns vorstellen. Und dann kommen da immer Sachen raus, die dann irgendwie ganz gut zusammenpassen. Das ist irgendwie witzig. Also
total interessant, finde ich auch. Darf ich eine halbe Sache nur sagen?
Ja, logisch, klar.
Nur wirklich eine halbe. Ja. Das ist nur ein Punkt, der mir noch gekommen ist, weil ich mich das manchmal frage und auch schon in Diskussionen hatte. Wir können uns ja einen Fall vorstellen von einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin, die in eben so empirischen Wissenschaften, also Wissenschaften, die es mit Experimenten und Zahlen und Statistik zu tun hat, die da versiert ist, eine Person, die aber zum Beispiel nicht jetzt Klimaforscherin ist. Und ich frage mich, manchmal wird nämlich kritisiert, dass man so wissenschaftliche Expertise nur in seinem Feld hat, dann nur Psychologie oder Medizin oder Chemie und eben dann nicht über Wetterforschung was sagen kann. Mhm. Und ich frage mich manchmal, ob das stimmt, ob man nicht zumindest dieser Person, sagen wir eine Chemikerin, mehr Expertise in Fragen des Klimawandels zutrauen kann, als jetzt zum Beispiel mir, der ich wenig Erfahrung mit eben all diesen Studien und Experimenten hat, also praktische Erfahrung in der eigenen Umsetzung, weil sie zum Beispiel Methoden kennt und einschätzen kann, wenn irgendein Klimaforscher sagt, XY ist der Fall, dann sagen kann, der hat es so und so studiert und das ist ein Experiment, was irgendwie einigermaßen sinnvoll klingt oder beziehungsweise methodischen Standards genügt. Und insofern kann ich einschätzen, das ist ein brauchbares Experiment. Die Aussage scheint also zu stimmen.
Ja.
Wenn das der Fall wäre, dann müsste man doch sagen, es ist also jemand, der sich zumindest in der Methodik auskennt. Die Methode ist dann was Expertise auch vermittelt. Dann kann er die Methode oder kann sie die Methode auch in einem anderen Feld der Forschung anwenden oder zur Anwendung bringen.
Ich glaube, da haben wir jetzt abschließend noch einen Dissens. Ich würde dazu nämlich Folgendes sagen, erstmal will ich jetzt hier keine epistemische Hybris an den Tag legen. Ja, ich hab weder von Chemie noch von, was war das andere Beispiel, Klimaforschung, im naturwissenschaftlichen Sinne eine Ahnung. Ja, aber was man ja durchaus mitbekommt, ist, dass insbesondere in den Einzeldisziplinen der Naturwissenschaften eine so große Spezialisierung und Diversifizierung stattgefunden hat, dass ja zum Beispiel, man kann wahrscheinlich genauso wenig, wie man von einem Physiker, einem Mathematiker sprechen kann, heutzutage von einem oder einer Chemikerin sprechen und wahrscheinlich auch nicht von einem oder einer Klimaforscherin. Das hat unter anderem genau damit zu tun, was du sagst, mit unterschiedlichen Methoden, die nicht so ohne weiteres nachzuvollziehen sind. Und deswegen würde ich bezweifeln, dass vor allen Dingen, wenn es dann wirklich feingliedrig und kompliziert wird, dass sozusagen jetzt eine Klimaforscherin ein, was weiß ich, biochemisches Paper und andersrum jetzt einfach so verstehen würden. Was auf der anderen Seite aber nicht heißt, das war ja auch spannend, ne, dass wir heute dauernd auf Corona kommen. Das war ja in der Corona-Diskussion ja auch häufig ein Vorwurf, ne, dass da jetzt jemand steht, der ja eigentlich gar keine Ahnung hat vom Metier, ja, zum Beispiel keine Virologin sei, ja. Da sollte man dann, also das mag im einen oder anderen Falle zugetroffen haben, ja, das kann und mag ich jetzt gar nicht beurteilen, aber auf der anderen Seite müsste man sich dann vielleicht auch erst nochmal damit beschäftigen, womit die Person sich vielleicht beschäftigt hat. Also ich glaube, und da würde ich dir deiner Position dann vielleicht ein bisschen näher kommen, also es ist wahrscheinlich einfacher für eine Chemikerin, sich nochmal zumindest die Grundlagen der Klimaforschung drauf zu schaffen, als es jetzt für uns der Fall wäre, ja. Und vielleicht hat die Person, auch wenn sie einen Doktor in, weiß ich jetzt nicht was hat, eben sich genau das nochmal angeeignet, ja. Also das sollte man vielleicht auch dann der Fairness halber immer berücksichtigen. Ja, aber ich glaube nicht, dass eine Klimaforscherin jetzt per se ein chemisches Experiment oder was auch immer nachvollziehen kann und die Güte beurteilen kann, ja, ohne weiteres. Ja.
Okay, aber der Dissens besteht trotzdem darin, ich glaube, sie kann es potenziell mehr tun. Vielleicht braucht es erstens eine gewisse Übersetzungsleistung, also eine gewisse Abstraktion von dem konkreten biochemischen Experiment hin dann zu vielleicht etwas allgemeineren Formulierungen. die dann auch Einblicke in die Methode gewähren, beziehungsweise in die Auswertung der Daten. Was ich nur bestreiten will, also das braucht es erstens. Mhm. Und zweitens, glaube ich, ist doch dann aber damit gesagt, dass wir nicht per se davon reden können, dass jemand, der nicht Virologe auf seinem Klingelschild stehen hat, nichts dazu sagen kann. Ich glaube, es gibt schon...
Da haben wir Konsens.
Und es gibt auch Kriterien dafür, auf die die Virologe oder die Nicht-Virologin gucken kann, Nicht-Virologin, aber Wissenschaftlerin gucken kann, um die Güte der Expertise von jemandem einschätzen zu können, der oder die Virologie auf seinem Hut stehen.
Ja.
Und ich glaube, was dann eben nicht mehr möglich ist, dann zu sagen, naja, du hast wirklich nur so domänenspezifische Expertise. Auch wenn ich dir natürlich recht gebe und dann damit lassen wir es dabei bewenden, dass natürlich Wissenschaften hoch spezialisiert sind heutzutage und es nicht von vornherein mehr möglich ist, eben sich in umfassenden, mehreren Wissenschaften Kenntnisse anzueignen. Ja.
Jetzt würde ich sagen, weil ich habe hier nämlich gerade mal auf die Andreas.
Ja.
Wir nähern uns schon mit Macht der Stunde.
Ja.
Und ich würde jetzt fast vorschlagen, eigentlich hatten wir jeder noch eine Entdeckung der Woche, dass wir das vielleicht auf das nächste Mal verschieben, denn im Unterschied zu den Entdeckungen der Wochen hatten wir eine Sache noch abgesprochen und über eine Sache müssen wir dann noch einen Dissens ausfechten. nämlich du wolltest noch sozusagen einen Geburtstag oder ein Jubiläum, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt korrekt ausdrückt, feiern, oder?
Feiern weiß ich nicht, aber ich bin bei meiner Entdeckungstour drauf gestoßen, dass die Deklaration von Helsinki im vergangenen Jahr 60 Jahre geworden ist. Und ich habe das auf so einem Ethikblog gelesen und da hat der Autor dann auch geschrieben, dass wenn man es eben verpasst hat, den Geburtstag, man sich nicht wundern soll, den werden die meisten Leute verpasst haben, auch die meisten Leute aus dem Feld. Und so ging es auch mir. Wir haben es jetzt 2025 und erst jetzt kommen wir damit. Ich habe das auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Ich
finde es aber interessant. Die Deklaration von Helsinki ist, ja, kann man sagen, eins der zentralen Dokumente der Medizinethik.
Ja.
Ein Dokument, das sich die Weltärzteschaft gegeben hat. Also die Ärzte und Ärztinnen haben sich das selber gegeben, ein Dokument der Selbstregulierung als Antwort auf die medizinethischen oder medizinischen Gräueltaten des Dritten Reichs, der Nazis. Die haben sich dann, es gab mehrere Vorläuferdokumente auch der Deklaration von Helsinki, aber die haben sich dann zusammengesetzt und ein Regelwerk verfasst.
Ein Kodex, ne, kann man sagen.
Ein Kodex, genau, an das sich die medizinische Forschung künftig halten möge.
Ja.
Es gab auch verschiedene Revisionen und Ergänzungen und Neufassungen oder Ergänzungen oder Auflagen dieses Dokuments und reguliert eben bis heute so wichtige Sachen wie die informierte Zustimmung, die wir alle als Patientinnen und Patienten geben müssen, wenn wir uns einer Behandlung unterziehen, um eben unsere Rechte, unsere Selbstbestimmung zu schützen, um auch zu sagen, dass wenn wir eine Spritze kriegen oder eben auch Schaden an unserem Körper passiert, wenn operiert wird, um natürlich was zu verbessern, dass das im Einklang mit dem ist, was wir auch wollen. Und das finde ich ein wichtiges Dokument, vor allem eben auch, ich sage das in der Veranstaltung manchmal, weil es eben ein Dokument der Selbstregulierung ist. Da hat sich die Ärzteschaft zusammengesetzt und sagen, wir wollen für uns einen Kodex schaffen, an den wir uns dann auch halten mögen.
Ja.
Das fand ich einfach interessant, das nochmal zu erwähnen. Happy Birthday Declaration of Helsinki, würde ich sagen.
Und ich würde vorschlagen...
Hast du dazu noch was da?
Nein, ich schließe mich dem an. Happy Birthday. Und ich würde vorschlagen, dass wir die ist nämlich ja frei zugänglich im Netz, dass wir die auch verlinken in den Shownotes, wer da mal reingucken mag.
Ja.
Lohnt sich auf jeden Fall mal zu sehen, worauf vieles auch heute noch in der medizinischen, hoffentlich jedenfalls in der medizinischen Praxis auch, auch basiert.
Ja, Ja, richtig.
Ja, Andreas.
Jetzt haben wir noch die Frage.
Genau, die Frage aller Fragen. Ja, wir haben es ja in der letzten Sendung schon gesagt, du bist noch zwei zurück, also du hast noch zwei Freischüsse an Musiktipps.
An Musiktipps.
Aber ich würde bin heute ein... so heiß drauf, vielleicht können wir ja beide einen. Ah. Oder hast du einen, wo wir beide einen abgeben?
Ja, habe ich mir jetzt auch schon überlegt. Sollen wir friedlich enden heute und beide einen Musiktipp? Damit wir die, pass auf, wir können das begründen damit, dass wir die Playlist endlich ein bisschen füllen wollen, damit wir euch auch Musik auf die Ohren geben und nicht nur unser Gerede, unser epistemisch
Hybris
Gerede. Ja, also, dann machen wir beide. Fang du mal an. Ich bin gespannt. Wenn du so heiß bist, muss was
gut. Ja, auch das, also da muss ich ein bisschen ausholen, vielleicht, wenn 2 Minuten nur.
Ja, wir haben ja noch die zweite Stunde jetzt.
Genau, das ist eine Band, die eine britische Band, die 2016 gegründet wurde und deren Namen ich auch schon kannte, aber mich jahrelang irgendwie dagegen gesträubt habe, mir das anzuhören. Das liegt daran, dass Leute zu mir, hör das mal an, das ist total cool, die haben so ein ähnliches Konzept, wie wer die Band kennt, wie Ghost. Also eine Hardrock-Metal-Band, die lange auch von dem Konzept lebten, dass niemand wusste, wer das eigentlich ist. Und die haben das auch geschafft, das geheim zu halten, die Identitäten der Musiker. Die waren mir aber immer so ein bisschen, es war immer ein bisschen zu prätentiös und zu viel Show letztlich um die ganze Nummer. Die Band, von der ich jetzt spreche, und da habe ich dann auch heute auf der Zugfahrt habe ich mir mal gedacht, so jetzt gebe ich es mir mal. Und ich muss sagen, das ist ja wirklich sensationell. Also wirklich, ich habe mich schon lange nicht mehr so gefreut, eine recht große Band inzwischen mir anzuhören. Das ist eine, im Rock, im Metal geht es ja immer auch viel um Kategorien und sonst was. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich sie einkategorisieren sollte, wenn man sich die Songs wirklich mal anhört. Die Band heißt Sleep Token.
Sleep Token.
Und das Album, was ich jetzt heute mal empfehle, ich empfehle ja immer Alben, aber ein Song kommt dann in die Playlist, heißt This Place Will Become Your Tomb von 2021. Der Song heißt Hypnosis, der in die Playlist dringendst aufgenommen werden muss. Hört euch den an. Ich bin sehr gespannt. Ich wollte übrigens noch sagen, ich habe mir die Pyramiden angehört und hatte sehr viel Spaß. vom letzten Mal. Genau, das ist mein Musiktipp. Den muss ich dringend loswerden. Das ist einfach großartig. Und auch das neuere Album 2023. Und just heute habe ich gesehen, im Mai kommt das nächste raus. Da freue ich mich jetzt sehr drauf.
Ja, wunderbar. Muss eine ganz wunderbare Zugfahrt dann heute gewesen
sein. Ja, das war fantastisch.
Das ist doch schön, wie Musik solche Emotionen freigibt, oder? Und man sich freut, dann eine Entdeckung gemacht zu haben. Finde ich gigantisch. Ich habe eine ähnliche Entdeckung, diesmal damals, ist schon eine Weile her, allerdings live gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte. Ich glaube, in irgendeiner Folge hatten wir mal drüber gesprochen, dass ich mal in Wacken war vor einem Jahr.
Ja, ich erinnere mich.
Jetzt ist Metal gar nicht so meine Musik gewesen, auch wenn ich das ein oder andere dann immer auch gehört habe, aber so richtiger Kenner war und bin ich auch immer noch nicht. Bin da also epistemisch bescheiden, musikalisch bescheiden. Hab da aber in Wacken eine Band gesehen, die mich wirklich umgehauen hat. Im Zelt, also nicht auf einer der großen Bühnen, im Zelt, dunkel, laut, viele Leute, richtig laut, viele Leute, richtig laut.
Jetzt bin ich gespannt.
Eine Band gesehen, die auch so ein bisschen Show drumherum gemacht haben und einfach geschrubbt haben. Und es war gigantisch. das war
sehr gut.
Das war der Hammer. Die Band heißt Primordial.
Ja.
Kommen aus Dublin, aus Irland. Machen so Pagan Metal auch. Aber ich bin in Kategorien auch wirklich sehr unbewandert, tu mir da auch grundsätzlich schwer, Musik dann in die eine oder die andere Kategorie einzuordnen, aber in der Kategorie, unter der Kategorie laufen die halt. Und da gibt's so ein Stück, das ich immer wieder höre, weil das einfach durch den Klangteppich, den die Gitarren machen und der Gesang, der draufgesetzt wird, eine unglaubliche Stimmung verbreiten. Also das ist wirklich, Musik ist bei mir, wahrscheinlich bei allen, sehr stimmungsgetrieben und finde Musik wahnsinnig faszinierend, die eine Stimmung verbreiten kann. Und da habe ich euch ein Lied, Where Greater Men Have Fallen,
Where?
Ich euch in die das Where Greater Men Have Fallen, das packen wir euch
schon
in die Playlist rein, wunderbar. Weil das ist auch so ein bisschen, das hat auch so ein bisschen was, ja, nicht nur ein bisschen was, das hat was sehr Düsteres und Morbides, aber irgendwie Heroisches. Ich hört es euch an, ich finde es eine ganz wunderbare Band, die ich immer wieder verfolge, um sie auch nochmal live zu sehen. Die waren vor 2 Jahren, glaube ich, an Metal Easter in München. Da habe ich sie leider nicht gesehen, aber irgendwann
gehst du nochmal hin.
Hoffentlich. Ja. Vielleicht müssen wir mal, fällt mir gerade ein, so ein Dissenspflege-Konzert organisieren oder Konzertreise machen.
Ja, das wär's doch, oder? Das wär's doch.
Das wär's doch. Da hätten wir einige, eine schöne Auswahl schon zusammen.
Ja, ist auf jeden Fall
also
drin.
Das ist mein Tipp.
Ich habe beide reingestellt. Ich bin, der Bandname sagt mir auch was, aber wüsste ich jetzt nicht davon schon mal was gehört zu haben. Also werde ich mir jetzt auch noch mal gleich zu Gemüte führen, wie ihr euch alle hoffentlich auch.
Ja, ich werde mir auf jeden Fall auch deinen Tipp sofort heute noch reinziehen.
Heute noch reinziehen, ja. Andreas, hast du noch was?
Sebastian, ne, ich habe fertig.
Du hast fertig. Also dann ist es wie immer, ich kann es nur wiederholen, ne, überall auf allen Social Media Plattformen, weiterhin auch auf X.
Ich habe jetzt was anderes erwartet. Du sagst schon den Highlight-Spruch, aber weiß ich nochmal drauf hin.
Folgt uns, besucht unsere Homepage, schreibt uns an info@dissenspflege.de zum Beispiel. Kommt mit uns in Kontakt, ne, mit Themen, die ihr euch wünscht, mit Fragen, Anregungen, Kritik. Wenn der Sound mal wieder schlecht war, meldet euch. Und wenn du nichts mehr hast, Andreas, dann bleibt mir nur, mich noch einmal zu konzentrieren und zu sagen,
du schaffst es.
Bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.